Schön, Nino Haratischvili, dass du uns heute Abend bei diesem schönen Sommerabend, ich weiß nicht, ob es in Berlin auch so warm und heiß ist, aber ich denke es, schön, dass du zu uns zu Besuch kommst für einen stündigen Abstecher in die Schweiz. Wir duzen uns, weil wir uns bei Lesungen, die ich mit dir moderieren durfte, kennengelernt haben. Deshalb bleiben wir per Du. Wie du weißt, haben wir in verschiedenen Diskussionsrunden über dein Buch diskutiert, heftig auseinandergesetzt uns mit dem Thema, mit den Inhalten, und einige Fragen, die aufgetaucht sind in diesen Gesprächen, werde ich in dieses Gespräch mit dir auch einbringen. Es ist interessant, wenn ich gefragt habe, welche Szenen sind euch am besten in Erinnerung geblieben, haben viele gesagt, dieser Hof, dieser Kosmos, diese Lebensgemeinschaft, wo diese Freundinnen leben, ist etwas, das wir so in der Schweiz nicht kennen. Das ist typisch georgisch. Wie muss man sich das vorstellen im Alltag?
Ja, also es ist nicht jetzt allgemein typisch für jedes Stadtteil und jede Stadt. Es ist eher ein sehr Tbilisser-Phänomen und auch nur sozusagen in der Altstadt dort. Und das ist leider auch ein bisschen so am Aussterben. Ich glaube, es ist vergleichbar. In zum Beispiel Ungarn gab es das, glaube ich, auch so ein Phänomen. Oder in Österreich, die werden dort Pavlatschen genannt. Das sind halt eben diese aus Holz meistens, ja, Laubengänge oder Balkone, die ineinander übergehen. Und dadurch ist das halt alles miteinander verbunden. Und das ist dann tatsächlich echt wie ein Organismus. Und diese Tbilisser Höfe, diese typischen, die waren immer dadurch berühmt und bekannt. Und die gibt's zum Glück heute auch noch. Aber wie gesagt, es wird immer rarer, weil das so ein Konglomerat war an verschiedenen Ethnien, Sprachen, Religionen, an letztlich auch Berufen. Und es war so ein wilder, ja, so ein Mischmasch aus sehr unterschiedlichen Menschen. Und ich selber bin jetzt nicht in so einem Hof aufgewachsen, aber meine Großmutter mütterlicherseits hat in so einem Hof gelebt und wir waren dort oft also zu Besuch natürlich. Und ich habe das auch sehr gemocht. Vor allem für Kinder war es immer ein Traum, weil wir konnten halt draußen im Hof spielen und es war alles relativ frei, was jetzt zum Beispiel heute in Berlin für meine Kinder undenkbar wäre, was ich da schade finde. Und das hatte immer eine sehr, sehr besondere Atmosphäre, weil natürlich alle sich gegenseitig kannten und kennen und alle waren so, ja, irgendwie auf eine Art vertraut. Aber es ist auch eine sehr anstrengende Art von Zusammenleben, weil es eben so wenig Privatsphäre gab. Und ganz oft hatten Leute sogar so Glastüren und die wurden später dann nicht mehr, aber noch in meiner Kindheit waren die Türen oft auch einfach auf und die Nachbarn sind immer ein- und ausgegangen. Und das war halt immer sehr laut und sehr lebendig und irgendwie sehr bunt und manchmal auch anstrengend, ja.
Aber du sagst ja selber auch, wenn du nach Georgien gehst, da ist ganz eine andere soziale Nähe als zum Beispiel in Berlin. Also das ist vielleicht auch typisch in Georgien, dass man da sehr Kontakt hat und Leute bekocht und so weiter.
Ja, wobei das hat sich auch alles ein bisschen verändert, was ich sehr schade finde, weil Georgien strebt ja auch sehr fleißig gen Westen und gerade so die jüngere Generation sind auch nochmal sehr anders. Also die Jugend von heute in Georgien unterscheidet sich nicht so wesentlich von der Jugend in, sage ich jetzt mal, hierzulande, also in Deutschland. Natürlich gibt's auch nach wie vor große Unterschiede zwischen Stadt und Land, aber ich sag jetzt mal, in Großstädten ist das schon eher vergleichbar. Aber in meiner Kindheit war es noch anders und grundsätzlich ja, also es ist halt einfach ein offenerer Umgang. Man ist natürlich sehr viel, also es fängt ja schon damit an, dass oft Leute zusammen wohnen bleiben, auch Familien, also mehrere Generationen, dadurch entsteht schon mal einfach ein ganz anderes soziales Netzwerk und es sind einfach viel, viel mehr Menschen, die zusammenleben, also Mütter und Großmütter und Väter und Großväter und Kinder und Enkel, und dann kommen natürlich all deren Freunde oder Männer oder Frauen dazu und dadurch war das schon per se sozusagen etwas expandierter als die Kernfamilie jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in westeuropäischen Ländern. Es ist halt nach wie vor jetzt traditionell, wenn man jetzt so Feste feiert, dann ist es immer auch tatsächlich nach wie vor mit dieser sehr langen Tafel und mit sehr vielen Menschen, sehr vielen unterschiedlichen, auch teilweise unbekannten Menschen, die halt zusammentreffen und es wird ja sehr viel gegessen, getrunken und natürlich sehr viel auch Musik gemacht. Das ist tatsächlich ein sehr nach wie vor aktiver Teil der Kultur, Aber jetzt 20-Jährige heute, die gehen dann lieber auch irgendwie in Bar oder in kleinen Gruppen und nehmen nicht an solchen typischen Tafeln teil oder gehen halt lieber irgendwie in Clubs und aus. Und diese Kultur ist auch sehr so im Wandel. Aber ich glaube, so im Kern ist das nach wie vor so, ja.
Zurück zu den vier Freundinnen, die eben in dieser Hoflandschaft da, in diesen Hinterhöfen, in diesem Kosmos sich kennenlernen. Das war in unseren Diskussionen auch lustig. Ich habe so gefragt, welches Frauenfigur hat euch am meisten angesprochen? Und das war überhaupt nicht so, dass alle die Dina nannten oder die Ira, sondern es war wirklich ganz also unterschiedlich insofern, als dass alle vier mehr oder weniger gleich abgeschnitten haben. Vielleicht die Keto noch am beliebtesten, die Ich-Erzählerin. Was für ein Verhältnis hast du zu diesen Frauen? Hast du auch eine Favoritin?
Das kann ich immer nicht so sagen, weil ich alle mit allen Figuren grundsätzlich in allen Büchern, ich versuche nicht zu werten und ich versuche auch nicht irgendwie zu sagen, ja, okay, die ist mir jetzt per se sympathischer oder näher, weil ich finde es oft eigentlich viel spannender, Figuren zu haben, die mir gar nicht so vertraut sind. Also je fremder eine Figur, desto interessanter ist das für mich, um sie zu gestalten. Und natürlich verbringt man mit manchen Figuren mehr Zeit. Also zum Beispiel jetzt Keto ist ja schon so eine Art Stimme für das ganze Buch und mit ihr war ich natürlich sehr viel zugange irgendwie auf eine Art. Aber ich kann gar nicht sagen, dass ich jemanden favorisiere. Ich glaube, für mich war es von Anfang an sehr wichtig, sehr unterschiedliche Frauen zusammenzuwürfeln und über ihre großen Unterschiede auch diese Nähe herzustellen. Also so, als würden sie sich irgendwie extrem ergänzen und einander auch brauchen, weil sie gerade so unterschiedlich sind und zugleich genau in diesen Differenzen liegen dann ja auch später die Konflikte vorprogrammiert. Und das fand ich aber einfach von der Konstellation viel spannender, als jetzt vier Frauen zu nehmen, die sich alle immer d'accord sind und alle ähnliche Lebensentwürfe haben. Das wäre irgendwie ein bisschen langweiliger zum Schreiben.
Was bist denn, wenn man sich jetzt die Nina vorstellt in diesem Alter? Was bist du denn so für ein Teenager gewesen? Eher draufgängerisch wie die Dina oder eher schüchtern, zurückhaltend?
Ich war sehr schüchtern und sehr introvertiert und ich war überhaupt nicht so rebellisch in dem Sinne. Ich war sehr verschlossen, ich habe sehr viel gelesen in der Zeit und habe mich meistens mit Erwachsenen besser verstanden als mit Gleichaltrigen. Ich war auf eine Art vielleicht auch ein Spätzünder einerseits, andererseits war ich aber einfach mit meinen Interessen so ein bisschen weiter als die Gleichaltrigen. Und ich musste immer zum Beispiel, weil meine Cousine war halt so ein Partygirl und sehr, also ich bin ein Einzelkind, aber ich habe eine Cousine, mit der ich zusammen groß geworden bin und sie ist quasi wie meine Schwester und sie ist nur ein Jahr älter. Und ich musste immer als ihr Alibi mitgehen, weil sie hat immer halt Quatsch gemacht und immer irgendwelche Jungsgeschichten gehabt und mich hat es halt immer tierisch gelangweilt. Aber ich musste halt, weil sonst durfte sie nicht. Und das war irgendwie ein bisschen lächerlich, weil später habe ich alles fleißig nachgeholt, aber das geschah alles in meinem Studium. Also als ich dann anfing, Film zu studieren, dort noch in Tiflis, da bin ich sehr aufgeblüht, weil plötzlich habe ich Gleichgesinnte gefunden, Leute mit ähnlichen Interessen, hatte plötzlich einen ganz neuen, ganz anderen Freundeskreis und das hat mich extrem befreit. Und die Zeit habe ich als sehr wild, sehr suchend, aber auch sehr feierfreudig in Erinnerung, diese 3 Jahre, bevor ich dann nach Deutschland ging. Und mit den meisten aus der Zeit bin ich auch heute noch befreundet oder in Kontakt. Aber das war ein künstlerisches Umfeld, das war irgendwie alles ganz anders, viel offener, freier und ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt nicht mehr länger das schwarze Schaf, was ich so ein bisschen in der Schule war. Wobei ich hatte immer irgendwie meine Clique oder meine Freunde, ich war jetzt nie so eine Einzelgängerin, aber ich habe damals ja auch Theater gemacht, so eine Theater-AG gegründet. Und ich war schon ein bisschen so immer mit meinen Interessen tatsächlich so ein bisschen woanders. Aber wie gesagt, bei mir ging das alles ein bisschen später los.
Es ist ja interessant, du hast Jahrgang 1983, also du bist fast 10 Jahre jünger als deine Protagonistinnen. Und das hat natürlich auch viel zu reden gegeben, eben diese Situation, in die diese vier Mädels Anfang der 90er Jahre hineingeraten, wie schnell das eben geht, dass eine Gesellschaft verroht und was da so im Windschatten von Bürgerkrieg und Gewalt, wie was da abgeht. Ich meine, das ist für uns Schweizerinnen völlig eine fremde Welt. Wir sind da so in einer geschützten Werkstatt bei uns. Und da gibt es einen eindrücklichen Satz, da sagt nämlich die eine, man lernte sich selbst fremd zu werden und das war der beste Weg, in unserer Stadt zurechtzukommen. Was meinst du damit? Dass man nicht so sein durfte, wie man war, dass man sich anpassen musste.
Ja, schon, genau. Dass man einfach plötzlich Dinge tun musste, von denen man früher niemals angenommen hätte, dass man sie tun muss. Eben um zu überleben, um klarzukommen, dass man einfach plötzlich nicht mehr sich darüber definierte, was die eigenen Interessen waren oder was man sich vorher wie vorgestellt hatte, sondern eben plötzlich ganz andere Prioritäten hatte und dass man sich versuchte, an diese Zeit und an diese Umstände auf eine bestimmte Art und Weise auch anzupassen, sprich auch eine zum Beispiel eine dickere Haut zu bekommen. Also ich glaube, dass die Leute, die diese Zeiten durchgemacht haben, alle auf eine gewisse Art sehr abgehärtet sind. Also ich war ja sehr jung, beziehungsweise dann später vielleicht kein Kind mehr, aber ich war trotzdem halbwegs geschützt durch meine Jugend und hatte halt keinerlei Verantwortung. Wäre ich jetzt in dem Alter, in dem ich jetzt heute bin und hätte eine Verantwortung für Kinder oder Familie, das ist, glaube ich, was ganz anderes. Und ich stelle es immer wieder an meiner Mutter zum Beispiel fest, die noch mal ein bisschen älter ist als jetzt die Protagonistin, aber die auch diese Zeit damals, und da war sie so mitten im Leben, könnte man sagen, in ihren 30ern und die das hat bewusst erleben müssen. Und da merke ich, und da ist sie keine Ausnahme, sondern fast alle aus eben ihrer Generation, die sind schon wesentlich härter im Nehmen. Also es gibt auch sehr wenige Dinge, wo ich das Gefühl habe, dass es die erschüttert. Also bis wirklich da jetzt irgendwas, ich sag jetzt mal, eine Sicherung durchbrennt, dauert es wesentlich länger als, sage ich jetzt mal, mit Frauen in vergleichbarem Alter jetzt hierzulande. Es heißt, diese Schwierigkeiten und diese Überlebenskämpfe haben natürlich zu einer gewissen Resilienz geführt bei manchen. Aber es ist eben auch nicht bei allen so gewesen. Viele haben es ja dann doch auch nicht geschafft, also weder mental noch physisch. Also die Opfer gab es ja auch, und zwar nicht wenige.
Was hast du denn für Erinnerung? Du warst ein Kind, also du warst 7, wenn ich jetzt rechne, als die Sowjetunion aufgelöst wurde und eben Georgien unabhängig wurde. Das ist ja genau die Zeit, wo dann eben das Chaos begann, also jedenfalls diese Form von Chaos, die da auch im Buch vorkommt. Du warst ein Kind und da warst du auch ein bisschen insofern geschützt, dass du andere Erfahrungen machtest als jetzt deine Cousine, war dann wahrscheinlich in dem Alter wie jetzt deine Protagonistinnen, wenn du sagst, sie waren 9 Jahre älter.
Nee, ein Jahr älter nur.
Ah, ein Jahr, Entschuldigung, ich habe 9 Jahre verstanden. Okay, aber hast du als Kind, hast du das wahrscheinlich auch wieder ganz anders erlebt jetzt als diese Teenager, denke ich?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so mit dem vollen Bewusstsein, was das eigentlich alles war und was da so hinter uns liegt, habe ich erst realisiert, nachdem ich bereits in Deutschland war. Ich glaube, das Gute an Kindsein in dem Fall ist, man hat eine viel größere Fähigkeit, sich an Dinge anzupassen und nimmt sie einfach für so gegeben, also viel leichter. Weil es ist dann halt so und die Welt sieht so aus und das nimmt man einfach hin, ohne groß zu hinterfragen, weil man es eben nicht anders kennt. Und so war es bei mir auch. Also ich war noch zu jung, um mich noch an diese heile Welt zu erinnern, also höchstens nur so sehr sporadisch. Und je mehr ich ein Bewusstsein erlangte, desto chaotischer wurde es irgendwie um uns herum und düsterer. Und auf eine Art war es für mich irgendwie normal. Und trotzdem hat man als Kind genauso Quatsch gemacht, Spaß gehabt, gelacht und eine Leichtigkeit besessen, weil es dann doch, weil man doch eben klein war und diese Kindheit auch irgendwie genossen hat. Aber natürlich, es sind schon sehr andere Erinnerungen als, sage ich jetzt mal, die Gleichaltrigen hier in Deutschland. Also sprich sowas wie, dass eben geschossen wird und man darf nicht ans Fenster oder wir mussten immer abwechselnd Holz oder Kerosin in die Schule mitnehmen, um zu heizen. Oder eben die ständigen Sorgen der Erwachsenen, ja, wo kriegt man Geld her, wo kriegt man Essen her, wo kriegt man Heizung her. Und all das war irgendwie so omnipräsent, genauso wie diese endlosen Schlangen, ja, für alles immer anstehen und für alles immer irgendwie kämpfen und warten und bangen. Aber wofür ich zum Glück keinerlei Bewusstsein damals besaß und was ich erst später realisiert habe und was vielleicht eigentlich das Schlimmste war, das ist eben diese allumfassende Gewalt, die auf allen Ebenen stattfand. Und davon bin ich natürlich halbwegs verschont geblieben, weil ich immer geschützter war, ja, also durch meine Eltern und durch mein Kindsein letztlich. Also das habe ich erst viel später realisiert.
Wie war denn das für dich, mit 11 dann wegzugehen und auf Berlin zu kommen, also all deine vertraute Umgebung zu verlassen?
Ich bin mit 12 nach Deutschland für 2 Jahre mit meiner Mutter, ja, und nicht in, auf keinen Fall nach Berlin, sondern in ein sehr, sehr, sehr kleines Dorf in Nordrhein-Westfalen. Und das war, ja, nicht einfach, weil, also ich glaube, der größte Schock war einfach dieses Dorf, weil das für mich so anders war. Es waren halt alles irgendwie Bauern und auch die Kinder. Ich bin dort halt auf die Schule gekommen und alle meine Freunde waren irgendwie, also kamen aus einer ganz, ganz anderen Welt. Und ich hatte Heimweh und ich habe trotz all den Problemen und aller Düsterheit, habe ich tierisch Georgien vermisst. Also ich wollte das nicht. Meine Mutter hatte keine andere Wahl. Sie ist wegen der Arbeit weggegangen, weil es irgendwann halt in Georgien nichts mehr ging. Und für sie war es, glaube ich, auch total unklar, für wie lange. Und erst war der Plan für ein Jahr und dann kam alles doch irgendwie anders als geplant. Und ich hatte großen, großen Heimweh, ja. Was ja auch dann am Ende dazu geführt hat, dass ich nach 2 Jahren zurückgegangen bin.
Mhm. Ohne deine Mutter?
Genau, meine Mutter konnte sich das auf keinen Fall quasi leisten. Sie musste dann halt irgendwie weiter arbeiten und sie fand es natürlich nicht so super, dass ich gehen wollte. Wir hatten sehr viele Auseinandersetzungen diesbezüglich, aber ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass sie das gemacht hat oder zugelassen hat. Also ich ging dann zwar zurück irgendwie zu dem Rest der Familie und sie war natürlich immer, also sie musste halt hier arbeiten und eben auch Geld schicken. Aber es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, obwohl ich, als ich dort angekommen bin, mich dort auch nicht mehr so auf Anhieb heimisch gefühlt habe und gemerkt habe, dass ich sehr vieles aus der Ferne verklärte. Also das heißt, das war jetzt nicht so rosig und ich fand viele Dinge dann nicht mehr so schön. Aber trotzdem, ich glaube, für meine Entwicklung oder für mich als Mensch und Person und für sehr viele andere Dinge war das auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, ja.
Wie stark ist denn eigentlich das Schreiben? Du holst die Stoffe vornehmlich aus Georgien, bei Das achte Leben hast du ja ein ganzes Jahrhundert aufgearbeitet, jetzt eben die Neuzeit nach dem Zerfall der Sowjetunion. Wie stark ist es denn für dich, das Schreiben auch ein Zurückholen deiner Heimat? Ist das ein Thema für dich?
Zurückholen weiß ich nicht, weil ich habe nicht so wirklich das Gefühl, dass ich die Nabelschnur je durchtrennt hätte, weil ich bin sehr oft dort. Ich habe dort auch irgendwie eine Wohnung. Für mich ist es wichtig, dort Zeit zu verbringen, auch für meine Kinder, die Sprache, Freunde. Ich inszeniere dort jetzt auch demnächst. Also das heißt, ich arbeite auch da am Theater gelegentlich. Also ich bleibe da schon sehr eng irgendwie in Verbindung. Und jetzt oder in den letzten Jahren eigentlich viel mehr als früher. Daher habe ich jetzt nie so das Gefühl, ich müsste mir was auf der Art zurückholen, weil es mir nie so wirklich abhanden gekommen ist. Aber es ist eine Art Aufarbeitung, ja, auf jeden Fall. Also natürlich gibt es sehr, sehr viele Wissenslücken, sehr viele Fragen, die mich noch umtreiben. Und sehr vieles, was auch heute dort passiert und nicht nur dort, hat so den Ursprung in der Vergangenheit. Und sehr vieles ist eben in vielen postsowjetischen Ländern überhaupt nicht so aufgearbeitet worden, wie zum Beispiel in Deutschland. Also diese historische Analyse ist so in der Form eigentlich nie passiert. Und klar, es hat auch was damit zu tun, dass die letzten 30 Jahre jetzt speziell für Georgien eigentlich ein einziger Überlebenskampf waren und ständig, ja, also es ist nie so wirklich zur Ruhe eingekehrt, sage ich jetzt mal, und viele Probleme bleiben akut und politisch ist es nicht einfach und leider noch nicht so, wie man sich das wünschen würde. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir auch an vielen Punkten nicht wirklich weiterkommen, weil wir eben auch uns nicht so genau mit dem beschäftigt haben, was so hinter einem liegt. Und ich glaube, für mich geht's sehr viel einfach sehr erstmal so ganz egoistisch, ohne so eine große Aufklärungsmission. Ich gehe immer davon aus, okay, was wurmt mich, was interessiert mich, was sind meine Fragen und daraus entsteht dann halt das eine oder andere Interesse. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ich meine, ich habe auch 2 Romane oder eigentlich 3, wo es nicht um Georgien geht. Ich habe auch sehr viele Stücke, wo es auch mal um ganz andere Themen geht. Also ich kann nicht sagen, dass es für mich jetzt die einzige Inspirationsquelle ist. Aber natürlich ist das ein extrem starker Teil meiner Identität. Und dadurch, dass ich diesem Land auch sehr verbunden bleibe, also es eben nicht so einen Cut gemacht habe, beißt sich natürlich auch sehr viel, was mich umtreibt, heute noch daraus.
Du hast ja uns allen, also den westlichen Leserinnen und Lesern, wir haben ja eigentlich häufig einen blinden Fleck, was der Kaukasus anbelangt. Wir hören viel, was da geschieht in den Nachrichten. Georgien war natürlich auch bei uns ständig in den Nachrichten. Aber Du hast, das war auch in unseren Diskussionen ein Thema, du bringst uns ein Bild, du rückst uns diese Ecke ins Bewusstsein. Plötzlich erkennt man, Mensch, das, also ich habe mich regelrecht geschämt, wie wenig ich eigentlich weiß. Und alle haben eigentlich gesagt, ja, eigentlich wussten wir gar nicht, wie das war, dass das so war. Ich meine, Anfang 90er Jahre, das ist für die meisten von uns auch noch nicht alle Welt weg. Aber eben, du sagtest, es ist keine Aufklärungsarbeit, also das ist nicht, dass du die Leute, also du hast keine Botschaft oder eine Mission, sondern für dich ist das ein Stoff, der dich interessiert und deshalb schreibst du darüber, so verstehe ich dich.
Ja, absolut. Also ich kann nicht mir irgendwie so ein, also erstens fände ich das total anmaßend, zweitens, ja zum Beispiel beim achten Leben wusste ich überhaupt nicht, ob das Leute interessiert. Also davon hätte ich nicht ausgehen können, dass Leute bereit sind, jetzt irgendwie 1200 Seiten über ein Land zu lesen und eine Familie, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Ist ja in Deutschland auch ähnlich. Jetzt hat sich das so ein bisschen geändert in den letzten 5 bis 7 Jahren und jetzt aktuell durch die Ukraine ist ja der Fokus auf den Osten eh irgendwie stärker da. Aber vorher, und als ich nach Deutschland kam, war das total eine Terra Incognita. Also da haben mich ständig Leute gefragt, hey, was ist das? Ist das nicht Russland? Und sprecht ihr nicht alle Russisch und so weiter? Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen oder konnte damals umso weniger. Und ich glaube, das funktioniert eh nicht, zu sagen, ich möchte jetzt euch irgendwie das und das erzählen und kalkuliere jetzt, dass das irgendwie funktioniert und ich dadurch irgendwie die Aufmerksamkeit oder das Interesse des Lesers habe. Man muss immer von sich ausgehen und an dem Punkt aufrichtig sein zu sich selbst. Also ich könnte jetzt nicht über irgendwas schreiben, weil es jetzt gerade in die Konjunktur so gut passt, wenn es nichts mit mir zu tun hätte. Also wenn es mich emotional nicht betrifft, dann wird das auch kein gutes Buch. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, ich gehe erstmal immer ganz egoistisch meinen Interessen und Impulsen nach. In der Hoffnung natürlich, dass wenn mir das halt gut gelingt und ich das auf eine halbwegs plausible und authentische und offene und emotionale Form verpackt kriege, dass ich dann hoffentlich Brücken baue. Aber erstmal muss ich davon ausgehen, was mich interessiert und beschäftigt. Und beim Schreiben denke ich auch noch keine Sekunde irgendwie an Leser oder wer jetzt was wie lesen wird. Weil würde ich es tun, ich würde sofort schon anfangen, mich zu zensieren oder auf eine Art irgendwie, ja, nicht gefallen wollen, aber ich würde da schon irgendwie anfangen, in so eine Gefälligkeit abzurutschen. Und das ist gefährlich und ich glaube, das ist echt nicht gut, für einen Text nicht gut. Also dieses Ganze so, wie wird das aufgenommen und wie verstehen das die Leute oder ist das ein Thema, mit dem die was anfangen können, das fängt alles erst eigentlich so im Lektorat und im Feedback und im Austausch mit dem Verlag ab. Aber im Schreibprozess bin ich total bei mir. Da wird auch der Text niemand vorgelesen. Also es kriegt auch niemand mit, auch meine Familien mit. Also das ist total tabu, weil es sehr zerbrechlich ist, dieser Prozess. Und ich möchte da auch überhaupt nicht, dass mir irgendjemand irgendwas sagt, weil ich da sehr unsicher noch bin, weil ich da ja selbst noch auf der Suche bin und überhaupt nicht weiß, wohin mich das Ganze führt. Und ich muss da erstmal nur auf mich hören und auf meine Intuition, weil sonst rutsche ich da in was ab, was, glaube ich, dem Ganzen nicht gut tut.
Genau. Dein Buch erschien am 23. Februar und am nächsten Tag geschah der Einmarsch der Russen in der Ukraine. Das war ja eine unglaubliche Koinzidenz. Man hat dann auch immer wieder gesagt in der Presse, ja, die Nino Haratischvili hat das Buch zur Stunde geschrieben. Wie sehr, also es ist alles natürlich viel komplexer, aber wie sehr kann man überhaupt die Ukraine und Georgien, die Situationen vergleichen? Kann man das? Darf man das?
Doch, darf man und sollte man auch. Also es war zu Beginn auch, ich war da auch sehr, sehr gelähmt und die erste Zeit auf meiner Lesetour habe ich das Gefühl, habe ich überwiegend über Politik gesprochen und über Putin und Russland und keine Ahnung. Und es gibt geschichtlich sehr viele Parallelen. Es gibt auch in der Vorgehensweise in dem Konflikt mit Russland sehr viele Parallelen. Und es gibt, ja, man kann sehr gut anhand auch von Beispielen in Georgien, kann man sehr gut auf die Ukraine überleiten. Aber irgendwann habe ich dann so gemerkt, ich muss jetzt echt aufpassen, weil ich bin jetzt nicht das ukrainische Sprachrohr und ich befinde mich zum Glück gerade nicht dort, erleide gerade nicht diese akute Not. Das ist jetzt was anderes, wenn das Ganze jetzt 2008 gewesen wäre, während Georgien mit Russland sich im Krieg befand und da war ich zufällig auch dort. Das ist nochmal auf eine Art aufrechter oder authentischer, weil man ist unmittelbar selbst auch davon betroffen. So hatte ich das Gefühl, ich soll jetzt stellvertretend für die Menschen sprechen, die jetzt existenzielle Not erleiden und auch wenn ich mich vielleicht mit dieser Not etwas besser auskenne als die Deutschen, bin ich es dennoch nicht gerade aktuell in dieser Not. Und deswegen habe ich dann schon so ein bisschen versucht, das zu trennen und das auch immer wieder zu betonen, weil ich dachte, ich kann jetzt auch nicht das alles erklären und kann jetzt auch nicht ständig diese Brücken bauen. Obwohl ich natürlich dieses Interesse oder dieses Verstehen wollen schon verstehe oder verstanden habe, gerade in den ersten Monaten. Und ich war ja die ganze Zeit auf der Lesereise und in fast allen Städten, wo ich hinkam, ich hatte das Gefühl, die Leute wollen irgendwie ganz viel begreifen und sehnen sich danach. Also ich wurde auch mehrfach sogar aufgefordert, dass ich das jetzt bitte irgendwie erklären soll. Und das hat mich dann ab einem gewissen Punkt auch ein bisschen überfordert. Und natürlich ist das ein Thema, was weiterhin leider aktuell bleibt. Aber ich habe einen Schritt zurück gemacht und habe gesagt, okay, ich will nicht in so eine anmaßende Position kommen.
Das verstehe ich gut. Ein letzter Punkt möchte ich noch erwähnen aus den Gruppendiskussionen. Wir haben viel diskutiert eben über diese toxische Männlichkeit, die da plötzlich auftaucht in diesen 90er Jahren, diese Jungs, die da plötzlich wieder so machohaft auftreten. Das war ja so eine Folge eben dieser ganzen Bandenkriminalität und so weiter. Und dann haben wir viel diskutiert und uns gefragt, oder viele haben sich gefragt, inwiefern haben die Mädchen da emanzipiert gehandelt oder inwiefern haben sie da nachgegeben? Also beispielsweise die Nene, die ja dann eben sich eingewilligt hat, diesen Mann zu heiraten, da fanden die eine, wieso hat sie das gemacht? Die anderen fanden, doch, das war natürlich Strategie, weil sie hat ja das durchaus einfach gemacht, damit sie Ruhe hat und ihren eigenen Weg weitergehen kann. Mich nimmt Wunder, wie stark hast du dich da durch diese Figuren leiten lassen, eben wie sie reagieren in diesem immer enger werdenden patriarchalen System.
Naja, auch da wollte ich oder ging es mir darum, so unterschiedliche Umgangsformen zu zeigen, weil es gab auch damals, soweit ich mich erinnere, und auch wenn ich mir heute die Frauen in Georgien angucke, das ist so heterogen, dass, und die Gesellschaft ist auch auf eine Art so unterschiedlich, dass ich gar nicht sagen könnte, die Frauen dort sind so und so. Also ich bin zum Beispiel in einer sehr frauenlastigen Familie groß geworden und es war selbstverständlich, dass man immer arbeitet als Frau und auf eigenen Beinen steht und studiert und lernt und so weiter. Trotzdem gab es aber auch, obwohl all diese Frauen so gelebt haben und sehr selbstständig waren, gab es aber trotzdem so, sage ich mal, unausgesprochene Gesetze, die man halt zu befolgen hatte oder befolgt hat als Frau. Und der Umgang damit war sehr, sehr unterschiedlich. Es gab welche auch so in meinem Umfeld, die sehr früh geheiratet haben und sich sehr sozusagen diesen klassischen Strukturen so gefügt haben. Es gab aber auch rebellische Frauen, die total unabhängig waren und ihr Ding machten. Es gab also wirklich sehr, sehr unterschiedliche Modelle, wie jeder damit umging. Und die Zeit ist natürlich eine extrem toxische Zeit. Das war zum Glück davor nicht so und danach erfreulicherweise auch nicht. Trotzdem ist das eine patriarchale Gesellschaft und es ist nach wie vor so. Und ich beobachte wirklich sehr unterschiedliche Umgänge damit. Und mir war es wichtig, das auch in diesem Buch zu repräsentieren, dass man nicht sagt, man hat jetzt nur Dina, die da irgendwie auf Barrikaden geht und kämpft und nur ihr Ding macht. Und ich wollte aber auch nicht nur Nene haben, die dann irgendwie so das klassische Opfer zu sein scheint. Wobei auch da, das ist ja irgendwie streitbar, finde ich, wie weit sie wirklich diese Naivität hat oder ob das nicht eben doch auch irgendeine Form des Überlebens ist. Also sie macht's ja nicht, weil sie irgendwie das toll findet, sondern sie weiß, okay, sie hat nur die und die und die Möglichkeiten und innerhalb diesen abgesteckten Rings findet sie dann halt ihre Freiräume oder ist aufgefordert, das zu tun. Und bei Keto ist das halt irgendwie so ein Mittelweg und bei Ida ist das ganz klar irgendwie ein Affront und total in diese feministische Ecke. Und ja, das war mir einfach wichtig, dass man unterschiedliche, auch an dem Punkt sehr unterschiedliche Reaktionen und Umgangsformen hat, weil das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung, dass immer, wenn ich mir diese Gesellschaft angucke und auch die von damals und auch jetzt, ich habe super dieses konservative und auch sehr klassische und dieses, sage ich jetzt mal, ein bisschen veralterte Rollenmodell repräsentiert, sogar in meinem Freundeskreis. Genauso habe ich halt unzählige, sehr, sage ich mal, stoische und auf eine Art auch radikale und sehr feministische und sehr kämpferische Frauen. Also das alles ist irgendwie in dieser Gesellschaft vereint und das fand ich auch wichtig, das zu repräsentieren.
Das ist dir auch gut gelungen. Nino, Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu uns auf Besuch gekommen bist in die Schweiz. Wir hoffen ja, dass du im nächsten Frühjahr mal noch analog in die Schweiz kommst.
Ja, vielleicht sehr gerne.
Gibt sich ja noch mal eine Lesetournee. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige von uns denken, so, die Nino wollen wir jetzt aber auch noch vor Ort sehen. Ich halte euch alle auf dem Laufenden. Ganz herzlichen Dank und toi, toi, toi für dein Theaterstück in Tiflis und alles, was du da noch vorhast.
Vielen Dank.
Das war der Schlussabend, Dino, mit dir. Merci vielmals.